Wir blicken hinter die Kulissen.
Sprechen über spannende Themen mit interessanten GesprächspartnerInnen.
Teilen faszinierende Hintergründe und jede Menge Infos am Puls der Zeit.
Alles rund um unser Herzensthema, bewusster Konsum.
Bewusst gemacht.
Der Podcast von Manufaktum.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Episode. Heute tauchen wir ein in die Welt des Möbeldesigns, in der Handwerk, Funktion und Ästhetik aufeinandertreffen. Wir sprechen darüber, warum es gerade heute so wichtig ist, Möbel zu schaffen, die nicht nur schön aussehen, sondern auch einen echten Mehrwert für den Alltag bieten. Und bekommen gemeinsam mit unserem Produktdesigner Markus Stahlberg einen Einblick, wie bei Manufaktum Möbel entstehen, die sowohl langlebig als auch alltagstauglich sind. Hallo Markus, freut mich, dass du heute hier bist.
Ja, vielen Dank.
Vielleicht möchtest du meine kurze Beschreibung ergänzen, weil wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, aber die Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht schon eine vorherige Episode mit dir gehört haben, wissen vielleicht noch nicht, wer du bist.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Mein Name ist Markus Stahlberg. Ich arbeite als Produktdesigner bei Manufaktum, bin darüber hinaus Tischlermeister und so mein Hauptaufgabenbereich umfasst den Begriff Hardware. Also es sind Produkte, die wie Möbel, Dekorationsartikel, es kann Porzellan sein, also Metall, da bin ich vollkommen frei in meinem Handlungsgebiet. Ausgenommen sind Textilien und Seifen.
Okay, das heißt also, dein Schwerpunkt vereint das Thema Möbeldesign. Was bedeutet denn Möbeldesign oder Design für dich persönlich?
Ja, für mich ist Möbeldesign nicht nur das Entwerfen einer Form. Es ist vielmehr das Übersetzen eines Bedürfnisses in ein Stück, das unseren Alltag prägt. Ein gutes Möbel begleitet uns über Jahre und wird Teil unserer Lebenswelt. Ja, das macht für mich persönlich Möbeldesign aus.
Als könntest du meine Gedanken lesen. Stimmt das eigentlich so ein bisschen schon überein mit dem, was ich als nächstes fragen wollen würde? Und zwar, warum ist aus deiner Sicht so wichtig, dass sich Möbel oder auch Design von Möbeln davon abgrenzt, einfach nur gut auszusehen und tatsächlich Mehrwert für den Alltag zu schaffen? Oder ist das gar nicht immer so?
Doch, auf jeden Fall ist das so. Also wir leben heute in einer Welt, in der Design allgegenwärtig ist und überall wird mit Form und Trends gespielt. Vieles sieht auf den ersten Blick attraktiv aus, aber nur schön zu sein, reicht nicht mehr. Also denn letztendlich ist unser Alltag ja schon komplexer geworden. Und ein Möbelstück, das echten Mehrwert bietet, ist eines, das unseren Alltag erleichtert, das intuitiv funktioniert und sich den Bedürfnissen eigentlich anpasst. Naja, ein gutes Beispiel ist vielleicht der Esstisch, der im Homeoffice zum Arbeitsplatz werden muss. Und so dann auch schon eigentlich eine Funktion erfüllen muss, die vor Jahren undenkbar war. Und so eine gewisse Flexibilität dann auch in den kleinsten Wohnungen vielleicht ermöglicht. Und naja, Funktion ist meiner Meinung nach der stille, aber wichtigste Teil guten Designs. Und naja, Mehrwert bedeutet aber auch heutzutage Nachhaltigkeit, dass Möbel langlebig sind, reparierbar bleiben und aus verantwortungsvollen Materialien gefertigt sind. Ja.
Ja, ich glaube, da können sich viele viele nachempfinden. Denk nur an Corona, an die Anfangsphase, wo man an seinem Esstisch dann vielleicht zu Hause gesessen hat und gemerkt hat, dass der klassische Esszimmerstuhl, auf dem man immer super gemütlich gesessen hat, wenn man gegessen hat, dann für 8 Stunden Arbeitszeit doch nicht das beste Mittel ist und hat sich da noch ein bisschen angepasst. Wenn man über Mehrwert, aber auch über Design redet, vielleicht kannst du uns einmal erzählen, wie du bei uns so vorgehst, wenn ein neues Produkt entsteht. Also was sind da so die ersten Schritte? Wie kommt es von der Idee bei uns in den Online-Shop oder ins Warenhaus?
Am Anfang steht eigentlich immer entweder eine grobe Idee, die von mir kommt oder von einem Produktmanager, der eines der Sortimente betreut. Und am Anfang steht dann natürlich immer die Frage, für wen ist das Möbel, wenn es jetzt um Möbel geht, gedacht? Und welchen Zweck soll es erfüllen? Wie jetzt dieses Beispiel, wir haben den Esstisch und der soll vielleicht auch als Homeoffice funktionieren. dann beobachte ich den Alltag, mein eigenes Umfeld, schaue mir Bedürfnisse an, spreche mit Kollegen, Kolleginnen, Freunden, Familie. Also man forscht so ein bisschen, was sind denn so Bedürfnisse, die aus dieser Idee entstehen. Ja, dann geht man mal über in erste Skizzen, dass man diese Funktion, die der Tisch zum Beispiel erfüllen soll, dass man die mit Maßen füllt, also Proportionen, Maße, ergonomische Überlegungen. Von da aus kann man dann weitergehen zum Material. Was für ein Material verwendet man? Ich als Tischlermeister kann diese handwerkliche Profession natürlich nicht von der Hand weisen und überlegt dann sehr schnell irgendwie, welches Material macht Sinn, wie lässt es sich verarbeiten, welche Konstruktionen halten dauerhaft. Und wenn Funktion und Material klar sind, kommt die Gestaltung, dass man dem Ganzen Linien, Oberflächen gibt, Details ausarbeitet oder Detailüberlegungen anstellt, weil das ja ein entscheidender Teil für den Charakter eines Möbelstücks am Ende darstellt. Und oft baue ich dann Modelle oder Prototypen. Das kann in meiner kleinen Werkstatt sein, wo dann direkt in Holz gearbeitet werden kann, oder je nach Größe nutzt man dann den 3D-Drucker oder man baut Modelle aus Pappe und Papier. Das hängt dann so immer ein bisschen davon ab, was man da gerade schaffen möchte und auch ausdrücken will. Manchmal sind es dann einfach schnelle Proportionsstudien, um einfach einen Schritt weiter zu kommen. Ja, und am Ende möchte man natürlich irgendwie ein Möbel entwickeln, das nicht nur einen Raum füllt, sondern letztendlich Menschen auch über Jahre begleitet. Und im Idealfall sind das Möbel, die am Ende Geschichten erzählen, vielleicht von groß werdenden Kindern, die da sich auf Möbeln verewigen und Teil zur Geschichte beitragen. Also ich bezeichne das immer gerne als mit dem Begriff Lebemöbel. Das ist so immer mein Ziel. Die Lebemöbel können auch irgendwie ja Teil der Familie werden.
Das hört sich sehr schön an. Lebemöbel entstehen ja auch mit Leben. Also du hast so ein bisschen schon erzählt von der handwerklichen Tätigkeit, die von dir schon vorher reinfließt. Und das ist ja auch so ein bisschen der Fokus dieser Folge. Darüber hinaus arbeiten wir ja auch ganz eng mit Herstellern zusammen. Die sind ja häufig auch in den Designprozess integriert, oder?
Ja, definitiv. Das ist ein ganz wichtiger Teil im Designprozess. Auch frühzeitig Produzenten und Firmen mit einzubeziehen, weil in jeder Phase ist die enge Abstimmung einfach wichtig, weil es kann geklärt werden, wie lässt sich das Design effizient und hochwertig fertigen? Lässt sich eine Designidee überhaupt so umsetzen? An welchen Details muss man feilen? Welche Details sind machbar? Welche Details müssen verändert werden? Und natürlich bringen auch die spezialisierten Handwerksunternehmen oft jahrzehntelange Erfahrungen mit und sind viel, viel schneller in der Lage, ein qualifiziertes Urteil zu fällen. Daher empfinde ich das als, oder dieser handwerkliche Prozess ist für mich untrennbar mit gutem Design.
Da geht es ja auch stark um das Thema Wertschätzung. In so Zeiten, wo handwerkliche Tätigkeiten oder Jobs wahrscheinlich eher auf dem abnehmenden Ast sind, spricht man ja häufig über das Thema Wertschätzung von Handwerk. Ich nehme an, als Tischlermeister kannst du das unterschreiben oder unterstreichen, dass es so ist. Also, dass du es so empfindest, dass es wichtig ist. Aber was bedeutet das für dich, das Handwerk zu wertschätzen?
Naja, Wertschätzung des Handwerks heißt für mich erstmal mehr als nur Applaus für das fertige Produkt. Da muss man irgendwie den ganzen Prozess sehen, vom Wissen über Materialien, über Zeit, die Fachleute investieren. Und letztendlich bedeutet natürlich auch Handwerk Präzision, die vor allen Dingen in jedem Arbeitsschritt steckt, bis hin ja Wertschätzung vor den Personen und Menschen, die mit ihren Händen etwas schaffen. Irgendwie in unserer Gesellschaft geht es oft um Schnelligkeit und Effizienz. Meiner Meinung nach setzt das Handwerk dem etwas dagegen. Es schafft Qualität, die man spürt, und Dinge, die lange halten. Und wenn wir Handwerk wertschätzen, erkennen wir an, dass gute Arbeit nicht auf ein Knopfdruck passiert, sondern Können, Erfahrung und Leidenschaft braucht. Naja, am Ende ist es auch eine Art von Kulturpflege, weil Handwerk ist Teil unserer Identität und unserer Geschichte und meiner Meinung nach auch gleichzeitig ein Schlüssel für eine nachhaltigere Zukunft.
Wo wir beim Thema Nachhaltigkeit sind, aber auch Effizienz. Heutzutage entstehen ja auch eine Vielzahl an Möbel in Massenproduktion, was natürlich Vor- und Nachteile mit sich bringt. Aber was würdest du sagen, hebt dann nochmal das Handwerk der Massenproduktion im Ergebnis hervor für den Kunden?
Handwerkliche Produkte entstehen nicht im Minutentakt, also sondern mit Sorgfalt. Und das führt natürlich zu einer höheren Materialqualität, zu einer besseren Verarbeitung und vor allem zu Langlebigkeit. Und handwerkliche Produkte und gefertigte Stücke sind nicht für den schnellen Konsum gedacht, sondern dafür, über Jahre oder Jahrzehnte zu bestehen. Und bei Massenware kenne ich persönlich selten die Herkunft und schon gar nicht, woher die Materialien kommen. Geschweige denn, wer es hergestellt hat. Im Handwerk ist das anders. Da kann ich durch den engen Kontakt zu unseren Produzenten nachvollziehen, welche Materialien verwendet wurden. Oft kenne ich die Werkstatt oder die Personen, die hinter den Maschinen stehen. Das ist für mich ganz wichtig, weil einfach eine persönliche Beziehung besteht und der Gegenstand einfach auch einen enorm höheren Wert dadurch bekommt oder das Produkt. Naja, das meine ich, spürt man auch am Ende in den Produkten.
Ich kann mir vorstellen, dass wenn der Austausch super eng ist und man natürlich auch irgendwie zusammen an einem Produkt und einem Ergebnis arbeitet, dass natürlich darüber hinaus, dass man sehr tief im Detail informiert ist, wo welches Produkt oder welche Materialien herkommen und wer es fertigt, auch dazu in der Lage ist, gemeinsam an innovativere Details zu arbeiten und da eigentlich auch eine gute Geschwindigkeit im Prozess aufzunehmen, weil man natürlich im Vorteil zur Massenproduktion nicht die hohen Stückzahlen oder die hohe Umsetzungszahl benötigt, oder nicht?
Naja, auch handwerkliche Unternehmen wollen ja auch eine gewisse Serie fertigen, so nenne ich es jetzt mal. Das macht es nicht immer leichter bei kleinen Unternehmen und speziell bei integrativen Werkstätten, wo es ganz speziell darauf ankommt, dass Prozesse oder Arbeitsschritte sich wiederholen oder gleichförmig bleiben, dass die Menschen, die es bearbeiten, sich gut drauf einstellen können. Speziell in den integrativen Werkstätten habe ich das jetzt so oft gehört, dass man auch wirklich ganz hochsensibel rangehen muss und man Schritt für Schritt den Prozess der Fertigung ergründen muss, um wirklich zu sehen, funktioniert's in der Werkstatt oder funktioniert's nicht. Manchmal scheitert's an einer kleinen Kante, weil das einfach mit dem Personal, was sie zur Verfügung haben, einfach nicht zusammengeht. Und aber zu den Stückzahlen, wenn wir Produkte fertigen, sind wir immer noch weit weg von Massenprodukten. Also das sind handwerklich gefertigte Kleinserien. Und das finde ich auch angemessen, weil die Massenproduktion bedeutet ja auch irgendwie gleichförmig optimiert. Also das immer gleiche Qualität, immer gleiches Aussehen, immer gleich funktionierend. Also es ist beliebig austauschbar. Das Schöne ist ja beim Handwerk, so wie ich es jetzt auch mit der gemeinnützigen Werkstatt beschrieben habe, dass die Individualität eine große Rolle spielt. Also jedes Stück ist in gewisser Weise ein Unikat, auch wenn die Präzision eine Wiederholung ermöglicht. Aber man hat immer die Handschrift der Menschen dahinter, die es gefertigt haben. Und das schafft am Ende auch irgendwie so eine Produktidentität, so würde ich es jetzt mal nennen.
Hättest du vielleicht oder ein paar Geschichten aus dem Alltag oder aus der Entwicklung, wo du sagen würdest, da ist einfach durch diese enge Zusammenarbeit mit dem Hersteller eine Idee entstanden oder auch vielleicht was innovatives Detail entstanden, was in einem normalen Designprozess ohne diese enge Zusammenarbeit gar nicht möglich wäre?
Also spontan fällt mir da gerade eine Neuentwicklung ein, die ist aber noch nicht verfügbar, deswegen umschreibe ich es nur.
Also es ist ein Spoiler. Es ist
ein bisschen ein Spoiler, genau. Das ist die Zusammenarbeit mit einem Drahtbieger. Und das ist ein Gebiet, mit dem ich bisher so gut wie gar nichts zu tun hatte und entsprechend auch wenig Hintergrundwissen habe. In dem Fall war es so, dass der Produktmanager die Idee hatte und ich natürlich direkt irgendwie mit Drahtbügeln oder Büroklammern mir da irgendwelche Formen zusammengebogen habe und das ganz spannend fand und letztendlich nach den ersten Ideen auch eine 3D-Zeichnung angefertigt habe. Und dann kommt aber jetzt der entscheidende Punkt im Prozess, dass natürlich der Drahtbieger die Expertise besitzt und wirklich dann in zwei ganz fixen Sitzungen sind wir wahnsinnige Sprünge nach vorne gekommen, weil er einfach gesagt hat, ah, wir machen das so und so, ich gebe das mal dem Meister, der guckt sich das an und biegt das mal. Und es war wirklich, wir haben jetzt mit zwei Musterläufen eigentlich schon ein sehr gutes Produkt, wo jetzt nochmal final dran gefeilt wird und dann hoffe ich, dass wir zeitnah das als Produkt dann auch in unserem Online-Shop sehen können.
Okay, ich, die jetzt auch noch nicht weiß, was es ist, bei mir geht auf jeden Fall schon mal der Kopf an, nachzudenken, was es sein könnte. Aber es hört sich auf jeden Fall cool an und unterstreicht ja auch so ein bisschen, wie quasi Expertise auch von extern für bestimmte Materialien oder Bauarten zu einem besseren Produkt so in der Art und Weise führen können. Außerhalb von Manufaktum ist das Thema Handwerk ja auch stark diskutiert oder auch medienpräsent, dass es immer weniger junge Leute gibt oder auch Menschen, die in handwerklichen Berufen arbeiten möchten. Siehst du das Problem auch und siehst du auch irgendwie ein Risiko dafür, dass es schwieriger wird, in handwerklicher Arbeit so Produkte entstehen zu lassen?
Es ist auf jeden Fall spürbar im Handwerk, dass da ein enormer Rückgang ist und auch im Austausch mit Unternehmen höre ich das immer wieder. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Problem der letzten Jahrzehnte, dass jungen Menschen immer vermittelt wurde, mach Abitur, studiere, dann hast du es geschafft. Und das Handwerk stand da eigentlich immer im Schatten, obwohl es unglaublich vielfältig, kreativ und zukunftssicher ist. Und ich glaube, dass diese Einseitigkeit dazu geführt hat, dass das Handwerk für viele nicht die erste Wahl ist. Naja, für diejenigen, für die es die erste Wahl ist, die nutzen es oftmals dann, um über Umwege dann doch noch zum Studium zu kommen und nicht im Handwerk zu verweilen. Ja, darüber hinaus tun sich viele Betriebe einfach schwer, Nachwuchs zu gewinnen, weil die Rahmenbedingungen auch einfach nicht attraktiv genug sind. Also die Löhne sind geringer als in akademischen Berufen. Der Beruf an sich oftmals körperlich fordernd, die Arbeitszeiten körperlich fordernd. Ja, und so diese Sichtbarkeit, was das Handwerk ausmacht, fehlte oftmals. Also ich meine, Handwerk bedeutet halt auch so eine Art Selbstverwirklichung, Unternehmertum und Nachhaltigkeit. Und das sollte man in den Fokus rücken. Also das ist mehr als irgendwie nur die Maloche auf dem Bau, würde man jetzt hier im Ruhrgebiet sagen. Zudem sind wir halt geprägt von Billigwaren, schnell verfügbar, günstig, oftmals irgendwie lieber dreimal kaufen, dreimal billig als einmal gut. Und da bei diesem Preiskampf kann natürlich auch irgendwie der Handwerksbetrieb schlecht konkurrieren. Also, weil einfach die Möbelstücke, die vom Handwerker gefertigt sind, die sind einfach nicht für den kurzen Konsum gedacht. Die sind einfach dazu gedacht, dass sie erhaltenswürdig sind und gepflegt werden müssen. Und selbst wenn dann ein Produkt mal Schaden nimmt, ist es halt zu reparieren vom Fachmann. Das sind also Sachen, die beim Preiskampf aber erstmal so im Hintergrund stehen. Und das muss man sich irgendwie bewusst machen. Und letztendlich ist es aber so der Teufelskreis. Die Löhne können nicht so gezahlt werden, dass dann eigentlich die jungen Menschen das Handwerk so als zweite Wahl dann am Ende sehen. Ja.
wo wir wieder eigentlich bei dem Ursprung sind, das Thema Wertschätzung des Handwerks, wo man quasi wieder, das ist ein Kreislauf, der sich quasi bedingt. Würdest du sagen, dass das Thema Digitalisierung auch noch in die Entwicklung des Handwerks mit einspielt? Dass natürlich augenscheinlich wahrscheinlich erstmal das Thema Handwerk weniger mit Digitalisierung verknüpft wird. Ich nehme auch mal an, es ist heutzutage gar nicht mehr so, aber macht wahrscheinlich den Anschein.
Also Digitalisierung und Handwerk sind keine Gegensätze. Also letztendlich die Digitalisierung hat ja auch im Handwerk schon früh eingesetzt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel CAD-Programme, also Computerplanungsprogramme, Zeichenprogramme, dann auch die computergesteuerte Verarbeitungstechnik, also sogenannte CNC-Maschinen, wo gefräst werden kann im Tischlerhandwerk, aber auch im Metallbau, und digitale Planungstools. Das sind also Sachen, die natürlich im Handwerk fester Bestandteil geworden sind in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten, kann man ja auch schon sagen. Und letztendlich führt es aber auch im Handwerk dann neben der fachlichen Expertise zu mehr Präzision. Es wird geholfen, Ressourcen zu sparen und vor allen Dingen komplizierte und komplexe Ideen sind umsetzbar. Was man früher, man muss sich das so vorstellen, früher, einfaches Beispiel, ein Einbaumöbel. Das war gang und gäbe, dass man das im Maßstab 1:1, also so wie es gebaut wurde, wurde es auf einer großen Platte aufgezeichnet und danach hat man gefertigt. So, das wird ja heutzutage niemand mehr machen, weil diese 1:1 Zeichnung, die kann man am Computer machen, die erfüllt den gleichen Zweck. Und da merkt man schon, dass die Digitalisierung da ja auch für große Veränderungen und für Zeitersparnis gesorgt hat. Naja, aber die digitalen Tools helfen natürlich auch insgesamt nachhaltiger zu arbeiten. Also Materialeinsatz kann optimiert werden, Transportwege können minimiert werden, Energieeinsatz kann geplant werden. Gleichzeitig auch für uns als Händler die digitale Dokumentation. Wir haben irgendwie Materialpässe, Pflegehinweise, Ersatzteilkataloge im weitesten Sinne. Naja, das macht dann insgesamt das Handwerk transparent und langfristig nutzbar. Und der entscheidende Punkt, wenn wir wieder auf den Nachwuchs blicken, die Digitalisierung öffnet natürlich auch Türen in der Kommunikation. Handwerksbetriebe können über Social Media, über Online-Shops und digitale Marktplätze Menschen erreichen, die sonst vor 20 Jahren den Weg nicht in diese Hinterhofwerkstatt gefunden hätten. Und damit bekommt das Handwerk eigentlich auch eine entscheidende Sichtbarkeit, wenn man diese Tools nutzt, um dann auch wieder Nachwuchs zu gewinnen. Dennoch, die menschliche Handschrift bleibt zentral, trotz Digitalisierung. Ne? Je digitaler unsere Welt wird, desto wertvoller wird das Analoge. Und das Handwerk lebt von der menschlichen Handschrift, vom Charakter. Das kann keine Maschine imitieren. Die menschliche Note wird auch in Zeiten von KI und Automatisierung noch mehr geschätzt werden, meiner Meinung nach.
Also es ist eigentlich ein Zusammenspiel von Digitalisierung und Handwerk. Nichts, was sich unbedingt widerspricht. Ich finde, wir kommen jetzt nämlich langsam zum Ende unseres Podcasts, aber ich finde, schon deine letzten Worte haben eigentlich schon gut beschrieben, auf das, was ich noch hinaus wollen würde, als kleinen Abschluss zu dieser Folge. Wir haben ja alle so ein bisschen, also die Hörerinnen und Hörer haben so einen kleinen Einblick bekommen, wie viel Leidenschaft, Kreativität, aber auch, ich sag mal, Entdeckergeist in so einer Entwicklung steckt. Hättest du zum Ende der Folge noch ein kleines Plädoyer zum Thema Handwerk und warum man das Thema Handwerk und handwerkliche Berufe auf gar keinen Fall aufgeben oder vernachlässigen sollte?
Oh Gott, das wird dann jetzt das Wort zum Sonntag.
Ja.
Ich habe das ja auch schon so angeschnitten, irgendwie, dass wir in einer Zeit leben, die von Geschwindigkeit und Digitalisierung und ständiger Verfügbarkeit geprägt ist. Und alles ist darauf ausgelegt, schneller, billiger und effizienter zu werden. Ich finde, genau in diesem in dieser Zeit und in diesem Umfeld bekommt das Handwerk eine neue Bedeutung und ist meiner Meinung nach ein bewusstes Gegenstück. Man darf einfach nicht vergessen, dass Handwerk schon immer nachhaltig war und vor allen Dingen lange bevor es Mode wurde, die Nachhaltigkeit. Handwerk ist Reparierbarkeit, regionale Materialien, ressourcenschonendes Arbeiten. Das ist im Handwerk einfach gelebte Praxis. Handwerk ist nicht einfach nur eine Wirtschaftsform. Das Handwerk ist Kultur, Technik und Tradition und vor allen Dingen Wissen, was über Generationen weitergegeben wurde. Durch die Digitalisierung natürlich leichter für alle verfügbar. Dennoch sind das auch Menschen, Fachkräfte, die es umzusetzen wissen. Ich finde, das ist eine Art kulturelle Identität, die gepflegt werden muss.
Vielen Dank, Markus, dass du heute unser Gast warst. Ich glaube, du konntest vielen Hörerinnen und Hörern nochmal ganz gute Einblicke in das Thema Handwerk, aber auch in die Produktentwicklung von Manufaktum geben. Und das war's mit unserer heutigen Episode. Ich hoffe, dass wir Sie auch in 14 Tagen zur nächsten Episode begrüßen dürfen. Und bis dahin leben Sie bewusst.